Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ralf Bollmann ist stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft und Korrespondent für Wirtschaftspolitik in Berlin für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die Ampel ist ziemlich genau ein Jahr im Amt. Am Donnerstag jährt sich die Vereidigung von Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Und heute steht ein Artikel in ihrem Schwesterblatt sozusagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der ist geschrieben von prominenten Ampelakteurinnen und Akteuren. SPD-Chefin Saskia Esken ist da dabei, SPD-Chef Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP und die Grünen-Spitze auch. Die steht da auch drüber, Ricarda Lang und Omid Nuripur. Und die Politikerinnen und Politiker schreiben darin vom Wagnis des Fortschritts. Also ziehen so ein bisschen Bilanz jetzt nach einem Jahr Ampel. Und dieses Wagnis des Fortschritts, was sie da bemühen, das ist natürlich eine Anspielung auf den Koalitionsvertrag. Der war ja überschrieben mit Fortschrittwagen. Wie viel Fortschritt bescheinigen Sie denn der Ampel nach diesem einen Jahr, Herr Bollmann?
Also vom Fortschritt ist natürlich nicht mehr so arg viel übrig geblieben, weil es jetzt erstmal um Krisenbewältigung ging seit dem Beginn des Kriegs und seit natürlich der Energiekrise im Zusammenhang damit angefangen hat. Allerdings ist das jetzt, finde ich, nicht unbedingt ein Einwand gegen die Arbeit der Ampel, weil ich schon sagen würde, dass sie in diesem Krisenmanagement auch einiges richtig gemacht haben. Man erinnert sich natürlich jetzt auch an die Pannen mit Gasumlage und so weiter. Aber sagen wir mal, dass wir jetzt hier, was haben wir heute am 6. Dezember, in einem gut beheizten Studio sitzen. Dürfen Sie überhaupt so stark heizen? Werden wir vielleicht nachher noch diskutieren.
19 Grad dürfen wir. Das diskutieren wir gleich noch.
Aber das hätte man ja vielleicht im Sommer gar nicht unbedingt gedacht. Jetzt diskutieren wir über die Preise, auch ein bisschen auf einer Luxusebene. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, da ist viel gemacht worden innerhalb von kürzester Zeit. Auch viele Sachen, die verschlampt worden sind von der Vorgängerregierung. Es war ja letztes Jahr schon absehbar. Ich meine, wir haben im Herbst haben wir schon diskutiert, dass Russland die Truppen zusammenzieht. Wir haben hohe Gaspreise diskutiert, weil Russland nicht mehr so viel liefert. Wir haben diskutiert, dass die Speicher nicht gefüllt sind. Und die alte Bundesregierung mit Peter Altmaier als Wirtschaftsminister hat immer gesagt, das ist Marktwirtschaft. Es wird schon Gründe geben, marktwirtschaftlicher Art, warum die ihre Speicher nicht befüllen. Da kümmern wir uns jetzt erstmal gar nicht drum. Und die neue Regierung hat da ja doch sehr früh, auch vom 24. Februar, schon angefangen, da drauf zu schauen. Also da haben sich schon manche Dinge geändert, die vielleicht nach 16 Jahren Angela Merkel, ohne jetzt den Stab komplett brechen zu wollen über ihre Kanzlerschaft, aber bestimmte innenpolitische Reformversäumnisse, gerade auch in der Energiepolitik, die dann doch jetzt recht beherzt angegangen wurden. Ein Satz noch dazu. Bei Merkel weiß man natürlich auch nicht, die hat sich ja in Krisen auch oft neu erfunden, ob sie vielleicht nach dem 24. Februar dann auch umgesteuert hätte. Das ist konjunktiv.
Ja, ja. Interessantes Gedankenspiel. Jetzt lassen Sie eigentlich ziemlich viele gute Haare an der Ampel. Ich würde gern ein schlechtes Haar an der Ampel rauspacken. Und zwar sieht die Opposition erwartungsgemäß jetzt nicht alles so rosig, wie Sie es jetzt dargestellt haben. CDU-Chef Friedrich Merz schießt erwartungsgemäß dagegen. Aber er sagt immer etwas, das einen Gedanken lohnt, finde ich. Er erinnert immer wieder an die Zeitenwende, die Olaf Scholz ja ausgerufen hat nach dem Kriegsbeginn. Und Friedrich Merz sagt jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder, dass Olaf Scholz ja schon mit dieser Zeitenwende einen großen Begriff geschaffen hat. Das gesteht er ihm zu. Er sagt aber auch, dass er da die Chance hatte, ziemlich viel zu erreichen und dass er die nicht genutzt hat. Also da spielt er zum Beispiel auf die Ankündigung an, die Olaf Scholz ja auch mit dem großen Sondervermögen für die Bundeswehr verbunden hat. Und da wissen wir eben auch, dass das jetzt sehr, sehr langsam nur ins Laufen kommt, sehr schleppend und die Bundeswehr eben nach wie vor nicht gut ausgestattet ist.
Ja gut, das glaube ich allerdings vom ersten Tag an war das größte Problem bei diesen 100 Milliarden. Wie gibt man die eigentlich sinnvoll aus? Also das war ja in der Vergangenheit schon bei der Bundeswehr. Natürlich war sie unterfinanziert, aber letztlich ging es doch um die Frage, wie man, das ist übrigens auch eine europaweite Frage mit der EU, mit ihren 27 Mitgliedstaaten, mit 27 Armeen, unterschiedlichsten Waffensystemen und so weiter, mit Militärausgaben, die in der EU insgesamt doch beträchtlich sind, auch wenn man sie mit den USA vergleicht oder so. Aber viel, ein bisschen ist es wie im Gesundheitswesen, viel weniger Output erzeugen, wobei das Gesundheitswesen in den USA ist auch nicht sehr effektiv, ist ähnlich wie in Deutschland oder noch schlimmer, aber egal. Also dieses Beschaffungsamt in Koblenz zu reformieren, diese Frage, kann man mehr international kooperieren bei Rüstungsprojekten, aber was heißt das für uns Deutsche, die wir sehr restriktiv sind bei Rüstungsexporten, wo die Franzosen dann immer sagen, das lohnt sich nur, wenn wir die Waffen dann auch hinterher nach Saudi-Arabien oder sonst wo exportieren können und wenn die Deutschen dann blockieren, dann hätten wir die Deutschen vielleicht doch lieber nicht dabei bei solchen Sachen, oder kauft man es, wie es ja bei den Flugzeugen jetzt geplant ist, lieber einfach fertige Produkte Produkte in den USA, wo dann auch wieder die Europäer sauer sind, war ja einer der Hauptgründe für dieses Zerwürfnis, was es jetzt mit Frankreich gab. Also das ist, glaube ich, das jetzt sozusagen auf die Straße zu bringen, das ist wirklich schwierig. Der Vergleich mit dem Gesundheitssystem ist vielleicht noch untertrieben. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit der Deutschen Bahn bei der Bundeswehr.
Oh, kommen Sie auch manchmal nicht an in letzter Zeit?
Oh ja, ja, ja. Es gibt, ich hatte neulich mit einem Kollegen gesprochen, der auch öfter mal so für Autorenlesungen im Land unterwegs ist. Und der sagte, er sei schon von Veranstaltern in Süddeutschland gebeten worden, 7 Stunden mit dem Auto von Berlin dahin zu fahren, weil die mehrere Veranstaltungen absagen mussten, weil ihre Gäste mit der Bahn nicht rechtzeitig angekommen sind.
Das ist natürlich ungut. Um bei der Parallele mit der Bahn zu bleiben, als ich diesen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen habe, war ich doch auch ein bisschen irritiert, weil dieser Artikel natürlich demonstrativ Einigkeit zeigen möchte. Ich meine, klar, wir sind im Advent, es ist vielleicht auch ein bisschen gemütlicher jetzt manchmal, wenn man heizen kann und darf und so, aber das ist ein anderer Punkt. Aber ich war trotzdem irritiert, weil es gab ja große Diskussionen. Es gab gerade beim Thema Bürgergeld eine große Diskussion, verschiedene andere Themen auch, die eben nicht nur von der Opposition befeuert wurden, sondern eben auch zum Beispiel von der FDP, die ja Teil der Ampel ist. Da habe ich mich, muss ich sagen, echt ein bisschen auf den Arm genommen gefühlt als Leserin, als Wählerin auch.
Ja. Naja, also diese sogenannte lagerübergreifende Koalition, dass die nicht frei von Spannungen ist, ist ja klar. Ich finde, das gehört dazu und ich finde das jetzt auch nicht so besonders skandalös, ehrlich gesagt, dass da die FDP auch mal eine andere Position vertritt. War übrigens nicht immer so. Es gab auch ganz am Anfang der Sondierungsgespräche gab es auch mal so eine Phase, wo FDP und Grüne ein paar Gemeinsamkeiten gesucht haben, um dann in die Konfrontation mit der SPD zu gehen. Also
diese Demonstration der Einigkeit.
Natürlich. Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, wo ich auch besonders fand, wie verlogen das ist, war, dass sie jetzt alle auf einmal dieses 49-Euro-Ticket als großen Sieg feiern. Das ist ja eine Sache, die Christian Lindner, wenn ich das richtig sehe, ursprünglich gar nicht wollte. Nicht nur, weil das ein paar wenige Milliarden kostet aus dem Bundeshaushalt, sondern vor allem auch, weil er, glaube ich, dachte, das ist gar nicht die Zielgruppe der FDP. Ja, also er hatte, denke ich mal, eher die Idee, das so als Autofahrerpartei eher, Stichwort Benzinpreis Pauschale und so weiter, Tankrabatt zu positionieren. Und dann hatte auf einmal Volker Wissing diesen überraschenden Erfolg mit diesem 9-Euro-Ticket, wo dann alle Sachen sagten, es sei eine ganz tolle Idee. Und da gab es ja, glaube ich, zum ersten Mal, fand ich auch interessant, in dieser angeblichen Ein-Personen-Partei FDP einen echten Konflikt zwischen Wissing und Lindner. Wissing, der doch aus diesem Erfolg dann auch was machen wollte als Minister. Lindner, der das eigentlich nicht wollte und dann aber letzten Endes nachgegeben hat. Ich erinnere mich noch an Morgen der Kabinettsklausur Meseberg im Spätsommer. Da gab es dann auf einmal auf Twitter so ein Foto, hat Wissing getwittert, so ein Foto, wie er eingehakt irgendwie da stand mit Linda und beide sagten, wir machen jetzt hier dieses FDP-Projekt Fortsetzung des 9-Euro-Tickets. Damals war, glaube ich, noch nicht ganz klar, dass es 49 genau kosten sollte.